ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, der Sportschau Wintersport-Podcast ist wieder am Start. Heute, da haben wir einen ganz besonderen Gast. Ein Mann, der nicht nur ein begnadeter Skijäger ist, sondern auch kein Blatt vor dem Mund nimmt. Zwei WM-Bronzemedaillen mit der deutschen Staffel, eine beeindruckende Karriere und jede Menge Geschichten aus der Welt des Biathlons.
11,5 Zentimeter groß sind die Ziele. Wer räumt sie ab? Sebastian Samuelsson oder Philipp Horn? Sie treffen synchron.
Komm, Junge.
Yes! Und ja! Samuel schießt daneben. Philipp Horn hat jetzt den Vorteil. Er geht mit einem Vorsprung auf diese Schlussrunde. Und er hat das Laufpotenzial. Und Samuelsson kämpft. Und die Uhr läuft für Bronze, für Deutschland. Jetzt ist Samuelsson fertig. Abgekochter als eine weiche Nudel. Philipp Horn bei diesem letzten Schießen.
Es war sicherlich eine der schwierigsten Entscheidungen, die die deutschen Trainer gestern getroffen haben, sich gegen Justus Strelo zu entscheiden. Philipp Navrat auf die Eins zu setzen. Dann Riedmüller, Hannes Kühn und Philipp Horn. Es hat funktioniert. Norwegen und Frankreich sind unschlagbar. Aber die Deutschen gewinnen hier verdient die Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch, Philipp Horn.
Philipp Horn, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, da sein zu dürfen. Hallo.
Ich habe ja gerade gesagt, du nimmst kein Blatt vor den Mund, weil du dich hier sehr offensiv positioniert hast, auch zum sofortigen Rücktritt deines Cheftrainers Uroš Velepets. Da hast du klar Stellung bezogen. Aber zunächst möchte ich natürlich mit deinen Biathlon-Anfängen anfangen. Du bist seit vielen Jahren im Biathlon mit dabei. Was war so das erste Erlebnis mit Langlauf oder Biathlon, an das du dich so ein bisschen erinnern kannst?
Also ich muss sagen, ich stand schon sehr, sehr früh auf den Ski. Ich bin in Frankenhain aufgewachsen, unweit von Oberhof. Stand dort, glaube ich, schon mit 4 Jahren das erste Mal auf den Ski und habe immer meiner großen Schwester nachgeeifert. Die ist 4 Jahre älter als ich und ich wollte immer das machen, was meine Schwester macht. So die ersten Erlebnisse, an die ich mich wirklich erinnern kann, das war dann, glaube ich, schon, ja, ich würde mal schätzen, so 7, 8 Jahre, so die ersten Ranglistenwettkämpfe in Thüringen, wo man einfach unglaublich nervös war als Kind. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, wie aufgeregt ich immer war. Und ich war als Kind auch ein ganz, ganz schlechter Verlierer. da weiß ich auch noch, dass ich da immer extrem enttäuscht war, wenn es mal nicht so geklappt hat.
Hast du dich dann auch immer so ein bisschen mit deiner Schwester gebettelt oder ging das?
Ja, was heißt gebettelt? Sie war 4 Jahre älter und im Kinder- und Jugendalter deutlich erfolgreicher. Also da habe ich eigentlich überhaupt keine Chance gehabt. Sie hat eigentlich immer alles gewonnen und ich war eher so mittelmäßig. Aber das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen angespornt. Das war dann immer so die Motivation, das auch zu schaffen. Und ja, irgendwie bin ich jetzt hängen geblieben und mache das Ganze immer noch.
Also heutzutage kann man sagen, vielen Dank, liebe Schwester, dass du mich quasi indirekt angespornt hast. Also du bist mit 11 zum Biathlon gewechselt. Wann wusstest du so, das ist genau mein Sport, da bleibe ich jetzt?
Naja, direkt zum Biathlon gewechselt kann man, glaube ich, nicht sagen. Es ist so in Deutschland, dass man erst mit 11 Jahren schießen darf. Ab 11 Jahre darf man mit Luftgewehr schießen. Und da habe ich eigentlich schon auch vorher drauf hingefiebert. Also ich wollte immer Biathlon machen und bis man 11 Jahre alt ist, war das quasi nur Langlauf und dann durfte man endlich schießen. Ja, und dann geht das Ganze weiter bis 14, 15. Da darf man dann das erste Mal Kleinkaliber schießen, also das, was wir jetzt auch hier im Weltcup schießen. Und das ist dann eigentlich erst so richtig Biathlon, würde ich sagen.
Ihr müsst ja auch alle einen Waffenschein machen, ne?
Ja, Waffenschein nicht direkt. Das nennt sich Waffenbesitzkarte. Der Unterschied zum Waffenschein ist, dass wir eine Waffe quasi nicht führen dürfen, sondern nur auf den Sportanlagen benutzen können. Also wir haben die Erlaubnis, damit zu reisen in Europa und der ganzen Welt. Aber wir dürfen jetzt zum Beispiel nicht mit dem Gewehr in die Stadt gehen, was auch, glaube ich, völlig verständlich ist.
Ich wollte gerade sagen, mal eben so mit dem Gewehr in die Stadt, wer will das schon? Ja. Das wäre eher nicht so schön. Kommen wir nochmal ganz kurz zu deinem Weg zurück. Dein Weg ist ja nicht ganz so geradlinig gelaufen. 2019 die Zurückstufung in den IBU Cup. Wie hast du das damals erlebt und was hat dir das gebracht? Also wie hast du dich wieder selber nach vorne gepusht und gesagt, so, nee, hier möchte ich nicht bleiben, ich möchte da wieder raus?
Ich glaube, das macht so ein bisschen Biathlon aus. Also ich wurde nicht nur einmal in den IBU Cup zurückgestuft. Ich bin auch aus dem IBU Cup degradiert worden, wenn man das so sagen möchte, wieder zurück in den Deutschlandpokal und habe mich aus dem Deutschlandpokal erst wieder in den IBU Cup gekämpft. Also Ich habe so unglaublich viele Rückschläge in meiner Karriere schon erlebt. Ich glaube, dass man mit der Zeit schon irgendwo lernt, damit umzugehen. Aber es ist auch immer wieder aufs Neue hart, einfach die Motivation wiederzufinden, wieder das Selbstvertrauen zu bekommen, an sich zu glauben und dann wieder neu anzugreifen. Also ich glaube, das ist schon speziell am Biathlon, dass man einfach, selbst wenn man sehr gut drauf ist, ist es noch keine Garantie dafür, dass man auch gute Leistungen bringt, weil eben das Schießen immer noch schief gehen kann. Und das ist bei mir, glaube ich, relativ oft schief gegangen in meiner Jugend-Juniorenzeit. Und da musste ich so oft mit Enttäuschungen und Rückschlägen umgehen. Also das hat mich schon geprägt, würde ich sagen.
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt zu kämpfen. Wir erinnern uns an die WM 2020, da hast du Bronze mit der Staffel geholt, jetzt in diesem Jahr wieder. Haben sich diese beiden Medaillen emotional für dich unterschieden oder wie war das für dich?
Ja, das würde ich schon sagen. Also die 5 Jahre, die dazwischen lagen oder liegen, das, das ist auch geprägt gewesen von vielen Enttäuschungen. Und in den 5 Jahren war ich sehr oft hinter meinen eigenen Erwartungen und es war auf jeden Fall keine leichte Zeit. Und deswegen würde ich sagen, dass die Medaille jetzt in Lenzerheide deutlich emotionaler war. Also es war ein Tag, den werde ich so nicht vergessen. Wir haben uns da alle so in den Arm gelegen. Es hatte eigentlich jeder Tränen in den Augen. Als ich auf dem Siegerpodest stand, kamen mir auch die Tränen und ich konnte einfach nichts machen. Das war schon extrem emotional. Was jetzt nicht heißen soll, dass das 2020 nicht schön war. Also das war eine ganz andere Situation. Da war ich frisch im Weltcup, war der Jüngste im Team und ich glaube, da war ich noch naiv genug zu glauben, dass das jetzt immer so weitergeht. Also dass ich jetzt bei den starken Leuten angekommen bin und dass es jetzt einfach so weitergeht. Und jetzt weiß ich, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man gut ist und dann auch gut bleibt, sondern dass da halt extrem viel dazugehört. Und deswegen war die zweite Medaille jetzt, glaube ich, sogar noch mal schöner.
Du hast gerade von diesen ganzen Auf und Abs gesprochen. Ist das etwas, oder diese Phasen, sind das welche, die du, wo du im Nachgang drauf schaust und sagst, das ist super wichtig für mich als Sportler gewesen oder da hätte ich lieber drauf verzichtet?
Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also klar hätte ich gern drauf verzichtet. Also da waren wirklich Phasen dabei, wo ich auch gesagt habe, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, ich lasse das, ich lerne einen normalen Beruf, das macht einfach keinen Spaß mehr. Aber dann halt auf der anderen Seite wieder belohnt zu werden für den Kampfgeist, den man dann in dem Moment hatte, das sind Momente, die erlebt man, glaube ich, so im normalen Leben nicht. Also das ist so, ja, ich weiß nicht, das ist einfach was ganz Besonderes und ich glaube, das sind diese kleinen Momente, die dann für die ganze Enttäuschung, für den ganzen Schmerz und alles, was man auch für den Sport irgendwo hinten angestellt hat, die dann dafür wieder belohnt.
Genau, das hat ja auch Johannes Rizek gesagt, der nordische Kombinierer, der war ja auch bei uns hier im Sportschau-Wintersport-Podcast und der hat im vergangenen November nach 6 Jahren das erste Mal wieder einen Weltcupsieg gefeiert. Also der hatte genau die gleiche Emotionalität, als er diesen Sieg geholt hat. Jetzt stellt man sich natürlich immer so die Frage, so was ist das Besondere an der Staffel im Gegensatz zu einer Einzelmedaille? Also ist das was Besonderes oder hätte man dann doch lieber eine Einzelmedaille oder wie empfindest du das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich, eine Einzelmedaille ist irgendwo, glaube ich, noch schwerer zu erreichen, weil eben jeder Einzelne im Feld dafür kämpft und das erreichen möchte. In der Staffel braucht man natürlich 4 Mann, die stark genug sind, an dem Tag ihre Leistung rüberzubringen und dann eben sich gegen die anderen Nationen durchzusetzen. Aber ich glaube, so von der vom Glücksgefühl gibt es, glaube ich, nichts Schöneres, als zusammen eine Staffel zu feiern, weil man opfert sich irgendwo für seine Teamkollegen auf. Man muss sich auch überlegen, wir sind das ganze Jahr zusammen unterwegs. Wir sehen uns, glaube ich, öfter als unsere Frauen. Und dann zusammen so Erfolge zu feiern, das ist, ich weiß nicht, das ist einfach so was Schönes. Und auch im Rennen, würde ich sagen, also man opfert sich noch mal mehr auf, weil man einfach weiß, man macht das jetzt hier nicht nur für sich, sondern es hängen halt die 3 Staffelkollegen noch mit dran. Und das war auch in Lenzerheide die letzte Runde. Da habe ich mich, also ich habe mich, glaube ich, selten so extrem aus dem Leben genommen wie da. Ich war im Ziel so fertig. Ich habe erstmal 10 Minuten gar nichts mehr mitbekommen, bevor ich dann realisiert habe, was da gerade passiert ist. Obwohl ich es nicht mal gemusst hätte. Also ich hatte ja nach dem Schießen eine ganz ordentliche Lücke. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt hier auf Nummer sicher. Ich gebe alles, was ich noch habe in meinem Körper. Und ich wusste bis auf die Zielgerade nicht, wo jetzt der Samuelsson hinter mir ist. Ich wusste nicht, ist er jetzt gerade 5 Meter hinter mir und überholt mich hier gleich auf der Zielgeraden oder ist er weit weg und hat schon aufgegeben. Deswegen, ich habe mir das dann nochmal angeschaut und habe dann auch gesehen, dass ich sogar noch so einen kleinen Zielschritt gemacht hatte, also den Fuß noch vorgeschoben habe auf der Linie, weil ich einfach nicht wusste, wo dieser Samuelsson ist und ich habe einfach alles gegeben, was ich noch hatte.
Also du wolltest dir nichts vorwerfen lassen.
Genau, ja.
Wir haben es jetzt gerade angesprochen, du bist ja ein Athlet, der vor allem für seine starken Laufleistungen bekannt ist. Du hast gerade so ein bisschen auch deine Schießleistungen angesprochen, mit denen du immer wieder so ein bisschen gehadert hast. Wie würdest du denn so in den letzten Jahren deine Entwicklung beim Schießen zusammenfassen? Würdest du sagen, da ist eine Steigerung passiert?
Ja, definitiv ist eine Steigerung passiert. Also ich fühle mich jetzt deutlich sicherer, als ich das die letzten Jahre war. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe auch hier und da einige Fehler gemacht. Ich bin so einer, ich habe immer versucht, an meinem Gewehr zu tüfteln und versucht, meinen Anschlag irgendwie zu optimieren und habe oftmals den Fehler am Gewehr gesucht und nicht an mir, am Schützen quasi. Und damit habe ich mir oft aber auch meine Automatismen, die man sich erarbeitet durch viele Schüsse, durch viele Wiederholungen, einfach wieder kaputt gemacht. Und ich glaube, die letzten 2-3 Jahre habe ich das verstanden, dass es viel wichtiger ist, technisch sauber zu schießen, auch wenn der Anschlag vielleicht nicht ganz perfekt ist oder wenn es liegend anfängt zu wackeln, was oft mein größtes Problem war, dann ist es einfach immer noch entscheidend, dass du eben technisch sauber arbeitest und dann kannst du trotzdem die Scheiben treffen. Und das habe ich ja wahrscheinlich erst zu spät verstanden und bin der Meinung, dass ich aber dadurch jetzt die letzten Jahre einen ganz guten Fortschritt gemacht habe, weil ich eben einfach technisch ja deutlich besser geworden bin.
Aber wie ist das denn, wenn man auf so einen Schießstand zufährt und genau weiß, okay, da ist eher so meine Problematik als jetzt beim Laufen? Also hat man da schon Respekt vor? Hat man da Angst vor? Wie kann man das beschreiben, dieses Gefühl?
Ich finde, es kommt ganz drauf an, wie man gerade in Form ist. Also ich hatte auch schon Jahre, wo ich, ja, wie du sagst, so ein bisschen ängstlich zum Schießstand gelaufen bin, wo ich eigentlich schon wusste, okay, das kann jetzt fast nur in die Hose gehen. Und wenn man mit dem Gefühl zum Schießstand läuft, dann geht's auch in die Hose. Ich glaube, Selbstvertrauen ist ganz, ganz wichtig beim Schießen. Und das muss man sich eben erarbeiten, entweder im Training oder über gute Ergebnisse im Wettkampf. Und im Optimalfall freut man sich ganz einfach aufs Schießen. Also ja, wenn man ein gutes Gefühl hat, dann hat man Spaß am Schießen, man freut sich auf den Schießstand und man hat diese Gedanken, dass man jetzt versagen könnte, die hat man gar nicht im Kopf. Das ist eigentlich am besten.
Wenn man jetzt keine so gute Schießleistung am Schießstand geliefert hat und hinterher kommen dann die Journalisten und fragen einen nach der Schießleistung, ist das dann manchmal so, dass man sich denkt, so, ja, eigentlich würde ich es jetzt gerne abhaken, aber okay, wenn ihr die Fragen habt, wie ist das dann für dich als Sportler?
Ja, es ist nicht immer der angenehmste Moment, wenn man im Ziel ist, von sich extrem enttäuscht ist und dann durch die Mixzone geht und dann noch unangenehme Fragen gestellt bekommt. Der Benny Doll hat das mal ganz schön gesagt, fand ich, man fühlt sich wie ein neugeborenes Kalb, wenn man im Ziel ist, körperlich total am Ende, kann sich kaum auf den Beinen halten, der Verstand ist auch noch so leicht vernebelt und dann läuft man durch die Mixzone und muss dann Rede und Antwort stellen. Es gibt auf jeden Fall Schöneres, als nach einem schlechten Rennen an den Journalisten vorbeizugehen.
Wenn du Rückschläge für dich erfahren hast oder erlitten hast, wie gehst du damit um dich da wieder rauszuholen?
Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man die Emotionen auch mal rauslässt. Ja, ein Umfeld ist extrem wichtig, dass man ganz einfach drüber sprechen kann. Ich bin froh, dass meine Frau mich da extrem gut versteht, weil sie viele Jahre selber Leistungssport betrieben hat. Wir haben uns, glaube ich, schon sehr oft selber oder gegenseitig aufgebaut. Und sie findet da immer die richtigen Worte, um mich wieder in die Spur zu rücken, auch wenn es manchmal nicht ganz so einfach ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach ganz am Anfang, dass du wirklich mal kurz die Emotionen rauslässt. Ich bin zum Beispiel nach Oberhof, nachdem ich zu Hause vor Heimpublikum versagt habe, bin ich dann beim Auslaufen einfach mal kurz in den Wald, habe da einfach mal geschrien und mal ein Tränchen verdrückt und dann bin ich wieder zurückgelaufen ins Stadion und dann war es auch schon besser.
Also einfach mal die Emotionen rausgelassen in dem Moment.
Ja.
Ja, deine Frau ist die ehemalige Langläuferin Antonia Fräbel. Ist es dann aber so, dass ihr zu Hause dann auch so Slots habt, wo ihr sagt, okay, wir können uns jetzt 10 Minuten über meinen Sport auskotzen und dann ist gut? Also, dass es auch Biathlon- und langlauffreie Zeit gibt, dass man sich nicht
definitiv
darüber unterhält?
Definitiv. Ja. Also, das ist ganz wichtig. Ich möchte auch gar nicht 24/7 nur an Sport denken. Das habe ich viele Jahre gemacht. Ich glaube, so nach der Schule, wenn man quasi in den Profisport einsteigt, da gab es erstmal ein paar Jahre wirklich nur Biathlon, 24/7. Da habe ich wirklich nur daran gedacht, selbst wenn ich nicht trainiert habe, was kann ich machen, um jetzt irgendwie besser zu werden im Biathlon. Aber da bin ich mittlerweile deutlich entspannter geworden. Also da merke ich einfach, dass so Abschalten und auf andere Gedanken kommen so wichtig ist, gerade was das Schießen angeht. Und ich glaube, da können wir uns ganz gut auch ohne Sport beschäftigen.
Ja, das Alter ist dann doch mal gar nicht so schlecht, ne? Ja, wenn man ein bisschen älter wird. Worüber du gesprochen hast, ist der Trainerwechsel nach der WM. Wie hast du die Trennung von Uroš Velepec wahrgenommen und wie groß war der Einfluss der internen Spannung auf das Team? Wie hast du das empfunden?
Also gut, groß wahrgenommen habe ich natürlich im ersten Moment nicht, weil ich nichts wusste. Also ich war einfach nur total überrascht. Ich habe dann nach der WM den Anruf bekommen und wir Sportler wurden eben als Erste informiert, dass sich jetzt die Wege von Uroš und dem DSV trennen. Da war ich schon erstmal geschockt, muss ich sagen. Ich hatte ja schon im letzten Interview gesagt, dass ich da Spannungen gemerkt habe oder dass wir als Team gemerkt haben, dass da Spannungen vorhanden sind und dass da ja oft unterschiedliche Meinungen vorliegen. Und dann, ja, wir haben uns schon gedacht, dass es früher oder später wohl nicht mehr funktionieren wird, aber dass es eben genau dann direkt nach der WM in der Saison passiert, das war schon ein bisschen überraschend für uns alle.
Aber wie ist das denn? Wie tauscht man sich aus? Weil man hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass er auch sagt, okay, er ist mit seinem Latein am Ende, dass seine Ansätze nicht so richtig gefruchtet haben. Wie ist das für euch als Sportler, wenn ihr dann sowas hört?
Ja, ist natürlich nicht leicht. Ja, wie soll ich sagen? Also ich glaube, ihm war schon auch bewusst, dass er keine ganz schlechte Arbeit gemacht hat. Also gerade das erste Jahr, in dem er den Job als Bundestrainer übernommen hat von Marc Kirchner, sind die Leistungen wirklich extrem gut gewesen. Ja, deutliche Verbesserungen zum Vorjahr und ich glaube, das kann er sich schon auf jeden Fall auch anrechnen und er weiß, dass er nicht alles falsch gemacht hat. Also jetzt im Endeffekt war einfach diese Saison, oder die Saison läuft noch, aber ich sag mal jetzt, die Bilanz bisher war jetzt nicht das, was sich der DSV oder was sich Deutschland von seinen Biathleten erhofft und ich glaube, dass da eben einfach jetzt schon im Hinblick auf Olympia versucht wird, irgendwie wieder die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Aber Uroš weiß auch genauso gut, dass das manchmal so kleine Details sind. Also dass man muss jetzt nicht alles neu erfinden, man muss jetzt nicht das Training neu erfinden, das Schießen neu erfinden. Das sind manchmal nur ganz kleine Stellschrauben. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, mit seiner Trainingsphilosophie wären wir jetzt in dem Fall vielleicht nicht unbedingt weitergekommen. Aber ja, wie gesagt, es lief auch sehr viel, sehr gut. Also ich persönlich kann zum Beispiel sagen, dass ich mit Uroš sehr gut zusammengearbeitet habe. Gerade im Schießen fand ich es extrem interessant, einfach mal andere Ansätze zu sehen, weil ich habe so das Gefühl, die deutsche Schießtechnik ist so ein bisschen begrenzt oder ist alles so in eine Richtung gedrungen und Uroš hatte einfach mal neue Ansätze. Und ich habe mich da extrem gut ausgetauscht immer mit ihm. Ich habe auch viele Sachen, die er mir vorgeschlagen hat, übernommen in mein normales Schießen, also da bin ich ihm auch sehr dankbar für.
Aber bleiben wir mal bei dieser Trainingsphilosophie, bei diesen neuen Ansätzen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also bei uns ist es ja so, dass jetzt nicht der Bundestrainer alleine entscheidet, wie jetzt so ein Jahresplan, wie jetzt so ein Trainingsplan aussieht, sondern dass es im Endeffekt eine Teamleistung von mehreren Coaches plus Sportwissenschaftlern. Und ich glaube, da gab es in der Vergangenheit schon öfter mal Differenzen. Uroš war auch immer eine starke Persönlichkeit und wollte immer gerne ja, seine Ansichten durchsetzen, was er auch oft gemacht hat. Und ja, wie das auch in anderen Sportarten ist, wie es wahrscheinlich im Fußball das beste Beispiel, wenn dann die Leistungen eben nicht passen, dann ist irgendwann der Trainer der Erste, der seinen Job deshalb verlieren kann.
Aber er ist ja jetzt selber gegangen. Hast du manchmal so das Gefühl, dass vielleicht die Fußstapfen von Marc Kirchner zu groß waren? Oder dass er immer wieder ein bisschen auch mit Marc Kirchner verglichen worden ist?
Also hatte ich jetzt persönlich nicht das Gefühl. Ich glaube, es ist auch eine andere Generation. Es waren natürlich die Athleten, die Marc trainiert hat. Das waren auch alles Weltklasse-Leute, die alle selber Weltmeister geworden sind. Also Goldmedaille bei Weltmeisterschaften im Einzelrennen erreicht haben. Das war einfach, ja, so ehrlich muss man sein, es war einfach eine goldene Generation. Und ich glaube, da sieht natürlich ein Trainer auch immer ganz gut aus. Irgendwann war es aber dann so, dass wir vielleicht ein bisschen uns zu sehr auf den alten Erfolgen ausgeruht haben, vielleicht nicht mehr mit der Zeit gegangen sind, neue Trainingsansätze so ein bisschen vielleicht verpasst haben. Und das war dann ja auch irgendwann der Grund, dass wir gesagt haben, okay, es muss jetzt was Neues geben. Und ich glaube, Uroš hat den Job extrem gut gemacht. Also wie ich gerade schon gesagt habe, er hat einfach so viele neue Ansätze reingebracht durch seine Erfahrungen in verschiedenen Nationen. Also er ist jetzt kein typischer deutscher Trainer, der in Deutschland die Trainerlizenzen durchläuft, das Trainerstudium in Köln und dann quasi genauso ausgebildet ist wie alle anderen Trainer, sondern er hat halt über Jahrzehnte eigentlich Erfahrung in verschiedenen Nationen gesammelt, hat ja viel gesehen, quasi wie es auch in anderen Nationen laufen kann. Und das war, glaube ich, die ersten Jahre bei uns auch extrem gut. Das hat einfach so einen frischen Wind gebracht. Das hat auch mental, hatte da, finde ich, ganz gute Ansichten gehabt, ich habe das Gefühl gehabt, er hat uns immer gut verstanden, hat uns immer auch gut auf die Wettkämpfe eingestellt. Ja.
Wisst ihr schon, wie ihr euch dann nach der Saison zusammensetzt? Also die Saison läuft ja noch. Man möchte natürlich jetzt so gute Leistungen wie möglich noch irgendwie erbringen. Aber wisst ihr schon, wie ihr euch danach zusammensetzt und sagt, ey, wir müssen darüber reden, wir müssen eine Lösung finden?
Natürlich, die Gespräche finden nach der Saison statt. Ich persönlich konzentriere mich jetzt erstmal noch auf die letzten Rennen, definitiv. Ich habe noch einiges vor und das ist ganz normal, dass eben April, Mai für Trainer und Sportwissenschaftler, da findet eigentlich die meiste Arbeit statt, weil da wirklich der Plan fürs ganze Jahr gemacht wird. Wir werden uns sicherlich auch in Oslo nochmal zusammensetzen, da können dann wir Athleten auch nochmal Feedback geben, was wir gut fanden, was wir nicht gut fanden, vielleicht uns auch austauschen, was die Trainingslager nächstes Jahr angeht. Und ich denke, dann wird im April und Mai erst der Plan gemacht für die kommende Saison.
Jetzt hast du ja selber gesagt, dass dieser Trainerabgang relativ überraschend kam. Hat man noch Austausch mit Urosch oder ist da gerade gar kein Kontakt? Wie sieht das aus?
Also jetzt letzte Woche in Novo Mesto hatten wir keinen Kontakt. Ich habe mich dann, nachdem ich es erfahren hatte, nochmal bei ihm gemeldet, habe ihn nochmal angerufen, weil ich es einfach ja unschön fand, dass man eben so auseinanderging und quasi gar nicht voneinander wusste, dass das jetzt unsere letzte Begegnung sein wird in Lenzerheide. Wir haben einfach nur Tschüss gesagt, haben uns ins Auto gesetzt und gesagt, hier bis nächste Woche. Da wollte ich ihm auf jeden Fall auch nochmal sagen, dass ich ihm dankbar bin für die Arbeit, die er bei uns geleistet hat und dass da extrem viel Gutes dabei war. Deswegen habe ich mich auch nochmal bei ihm gemeldet. Aber seitdem haben wir jetzt keinen Kontakt mehr gehabt. Nee.
Tobias Reiter ist jetzt da. Der führt euch jetzt gerade quasi zum Ende der Saison. Was ändert sich gerade unter ihm? Merkt ihr da schon erste Ansätze?
Ja, also das Gute ist auf jeden Fall schon mal, dass jeder von uns Athleten Tobi schon kennt. Also wir haben alle mit ihm schon mal zusammengearbeitet. Er war lange Zeit im IBU Cup Trainer des Männerteams. Und da ich ja auch viele Rennen im IBU Cup laufen durfte unter ihm, kenne ich ihn schon ganz gut. Tobi ist ein komplett anderer Persönlichkeit, würde ich sagen. Also ich würde sagen, er ist deutlich strukturierter, was uns ganz gut tut momentan. Ja, und ich finde vor allen Dingen auch seine Ansprachen wirklich, wirklich sehr gut. Also ich finde, er macht sich immer Gedanken, haut jetzt nicht nur so die typischen Biathlon-Sprichwörter raus, sondern überlegt wirklich, worauf kommt es an, wie kann ich die Jungs richtig auf die Rennen einstellen, was ist momentan so der Schwerpunkt, und das hat mir jetzt in der Messe schon wirklich sehr gut gefallen.
Ich wollte gerade sagen, fühlst du dich von ihm angesprochen? Ist ja auch eine Individualität, die da ist, ne? Die man haben
muss. Ja, definitiv. Und gerade im Biathlon finde ich es extrem wichtig, dass man sich auch vom Trainer verstanden fühlt. Weil ganz einfach beim Schießen finde ich es extrem wichtig, dass der Trainer auch sieht, was in einem vorgeht, so ein bisschen. Also ich bin auch einer, der vielleicht hier und da alles ein bisschen zu sehr zerdenkt, und da habe ich das Gefühl, das merkt der Tobi auch, oder das hat auch der Urosch gemerkt und hat dann eben gesagt, hier, entspann dich, konzentriere dich auf das und das. Die Ergebnisse heute im Training, die sind egal, weil da war ich dann auch oft mal frustriert, wenn es im Training mal schlecht gelaufen ist. Ja, sie haben es einfach, oder sie schaffen es beide, mich dann wieder richtig in die Bahn zu leiten und zu sagen, worauf es dann wirklich ankommt. Also und das kann Tobi genauso gut wie Urosch.
Kommen wir nochmal ganz kurz auf die sportlichen Leistungen zurück. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen. Momentan sind ja die deutschen Herren, also das komplette Team, hinter Norwegen und Frankreich so zurück. Was fehlt da gerade, um da den Anschluss zu schaffen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, teilweise haben wir sehr gute Laufleistung schon gezeigt dieses Jahr. Dann hat es im Schießen nicht geklappt. Und in manchen Rennen war es dann eben genau andersrum, dass wir ganz gute Schießleistung gebracht haben, aber im Laufen vielleicht nicht so mithalten konnten. Und die letzten Jahre war es oft so, dass wir auch mittelmäßige Schießleistung gebracht haben, aber dass immer einer im Team hat es immer geschafft, irgendwie durchzukommen. Und das fehlt uns momentan. Also wir sind gerade ja alle durchschnittlich, und es fehlt immer so dieser Ausreißer nach oben. Ja.
Also so eine Leaderfigur, kann man das sagen, wie so ein Team-Captain, der es dann rausreißt.
Ja, könnte man vielleicht so sagen. Also letztes Jahr war es dann mit Sicherheit Benny, der dann der auch viele schlechte Rennen hatte letztes Jahr, aber der hatte dann eben ein paar Rennen, wo er auf dem Podium steht oder sogar gewinnt. Und das sind eben die Rennen, an die man sich am Ende erinnert. Und das fehlt uns momentan so ein bisschen.
Du hast dich auch so ein bisschen kritisch über die Nachwuchsarbeit geäußert. Wo siehst du gerade die größten Defizite beim Biathlon-Nachwuchs?
Also ich glaube, im Frauenbereich sind wir extrem gut aufgestellt. Also da kann, glaube ich, kaum eine andere Nation so einen breiten und starken Nachwuchs aufweisen wie wir Deutsche. Da brauchen wir uns, glaube ich, relativ wenig Sorgen machen. Natürlich muss man die Talente, die man hat, dann auch behutsam an die Weltspitze führen, aber da mache ich mir wenig Sorgen bei uns. Im deutschen Männerteam, finde ich, ist momentan so ein bisschen eine Generationslücke nach den Weltcup-Athleten. Wir sind ein relativ altes Weltcup-Team. Die meisten von uns sind über 30 und dann, wenn man mal weiterschaut nach uns, ist dann erstmal so ein paar Jahre eine Generationslücke. Und ja, die jüngeren Athleten, die dann nachkommen, die sind dann eben teilweise noch im Juniorenalter und ich glaube, die brauchen noch 1, 2, 3 Jahre, um da wirklich die Lücke zu den Seniorenleistungen zu füllen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es dann nach Olympia aussieht, weil ich kann von mir selber sagen, ich weiß noch nicht, ob ich dann nach Olympia noch weitermachen möchte oder nicht. Und ich weiß von anderen auch, dass das so eine Frage ist, die im Raum steht. Und wenn es ganz schlecht läuft, deswegen hatte ich das auch in dem letzten Interview so gesagt, dann könnte es nach Olympia wirklich relativ schlecht aussehen.
Aber noch ist ja nicht Olympia, es ist ja quasi noch ein Jahr hin. Wie sieht der Weg aus? Also siehst du da eine rosige Zukunft in den nächsten 12 Monaten? Oder was muss da passieren, damit auch vor allem kurzfristig Besserung eintritt?
Ja, ich habe ja anfangs schon gesagt, wir müssen jetzt nicht Biathlon neu erfinden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir alle extrem weit weg sind von der Weltspitze momentan, sondern das sind am Ende wirklich alles Details. Und das ist manchmal, kann sich das von einer Woche auf die anderen ändern, dass man wieder den Flow am Schießstand hat, vielleicht wieder sich ein bisschen erholt hat und dann plötzlich vorne wieder mitlaufen kann. Das habe ich selber schon oft genug erfahren. Und in einem Jahr kann auch wirklich viel passieren. Und da müssen wir jetzt nicht das Training über den Haufen werfen. Also selbst wenn wir jetzt genauso weitermachen würden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir nächstes Jahr konkurrenzfähig sind. Also da gilt es dann wirklich nur an den ganz kleinen Stellschrauben zu stellen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil wir alle, die wir im Weltcup-Team sind, momentan, wie gesagt, sehr erfahrene Athleten sind. Wir haben alle schon sehr viele Trainingsjahre auf dem Buckel. Und da sind es dann halt wirklich nur noch die Feinheiten, die man verbessern muss.
Also würdest du sagen, ihr bleibt jetzt erstmal hartnäckig dran, ihr arbeitet weiter, ihr versucht euch nicht verunsichern zu lassen, sondern diesen Weg weiterzugehen. Kann man das so zusammenfassen?
Ich denke schon. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass der Weg, den wir die letzten 2 Jahre gegangen sind, kein schlechter war. Also gerade im Hinblick auf Höhentraining haben wir die letzten 2 Jahre einen ganz guten Fortschritt oder neuen Ansatz gehabt. Und der ist besonders wichtig mit Hinblick auf Olympia, da Antholz auf 1600 Meter liegt. Ich selber freue mich sehr darauf, weil ich auch das Gefühl habe, dass mir die Höhenlage ganz gut liegt, also dass ich da immer ganz gut zurechtkomme. Und ich glaube, dass wir da nächstes Jahr auch einen guten Plan haben werden mit verschiedenen Höhentrainingslagern, die uns da perfekt drauf vorbereiten.
Was gut funktioniert hat, war auch der Plan der Norweger seit Jahren. Die dominieren ja im Weltcup. Wie sehr nervt dich das manchmal als Sportler, wenn die da immer vorne weglaufen?
Ja, was heißt nervt? Also das muss man schon einfach anerkennen, dass sie teilweise extrem starke Leistungen bringen. Und es wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, wenn man öfter in Norwegen unterwegs ist, das ist einfach unglaublich. Also es steht, jedes kleine Kind steht da auf Ski und läuft schon so technisch sauber und so gut durch die Wälder dort oben. Und die können halt auch einfach ein paar Monate länger Ski laufen als wir. Haben, wie gesagt, so viel mehr Breite an Nachwuchs. Und dann wundert es mich auch wirklich nicht, dass da dann solche Spitzentalente dabei rauskommen. Also ja, ich glaube, gut, jetzt gehen natürlich auf der anderen Seite die beiden Bö-Brüder. Ich glaube auch, Norwegen wird die Lücke nicht lückenlos füllen können von dem Johannes Thingnesbø. Das war wahrscheinlich ein Jahrhunderttalent, das es so schnell nicht mehr gibt. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass die Norweger da die nächsten Jahre auch vorne die Weltspitze mitbestimmen können.
Du hast jetzt gerade die beiden Bö-Brüder angesprochen. Also sind das so Athleten, die du auch bewunderst?
Ja, also es sind auf jeden Fall auch Vorbilder. Tarjei Bø hat schon 2011 den Gesamtweltcup gewonnen. Da war ich noch im Jugendbereich unterwegs. Also da war er auf jeden Fall einer der Athleten, die ich bewundert habe und auf die ich aufgeschaut habe, als ich Biathlon im Fernsehen verfolgt habe. Und Johannes Bö ist nur ein Jahr älter als ich. Mit dem bin ich damals schon bei einer Jugend-WM gelaufen und bei einer Junioren-WM gelaufen. Da hat sich damals schon abgezeichnet, dass das ein ganz besonderer Athlet ist. Und dann hat er auch, ich glaube sogar ein Jahr nach der JWM dann schon im Weltcup die ersten Erfolge gefeiert. Also ja, sind schon wirklich besondere Athleten. Natürlich schaut man zu denen auch auf. Die waren viele Jahre mein Vorbild. Und auch persönlich muss ich sagen, sind das auf jeden Fall Persönlichkeiten, die dem Biathlon-Sport, glaube ich, die nächsten Jahre auch fehlen werden.
Ich wollte gerade sagen, kann man jemanden vermissen, mit dem man sich immer wieder duelliert hat auf dem Niveau?
Ja, so ein bisschen, glaube ich schon. Also das war ähnlich, als Matar Foucault dann seine Karriere beendet hat. Ich glaube, das war für die Fans auch nicht leicht, weil es war einfach eine Persönlichkeit im Sport. Und nicht nur im Wettkampf, sondern auch neben den Wettkämpfen hat er, glaube ich, diesen Biathlon-Sport so ein bisschen geprägt. Und genauso ist es auch mit den beiden Bill-Brüdern und die werden auf jeden Fall fehlen.
Kommen wir zu anderen besonderen Athletinnen und da komme ich jetzt zu einem Tipp in eigener Sache für euch. Hört doch mal in unsere ARD-Audiothek rein. Da gibt's unter anderem den Podcast Sportschau F, inspirierende Frauen aus dem Sport. Der Podcast, der rückt inspirierende Frauen aus dem Sport ins Rampenlicht, ihre Geschichten, ihre Leistung, ihre Perspektiven und mit Fragen, die tiefer gehen als gewöhnlich. Ehrliche und persönliche Gespräche, dabei geht es um Erfolge und Misserfolge, Qual und Glücksgefühle, Konkurrenz und Freundschaft. Und all das, was der Sport den Frauen abverlangt, was er ihnen gibt und was er sie lehrt. Ein Podcast, der motiviert und inspiriert und natürlich bei uns zu hören in der ARD Audiothek. Wie sieht denn so ein perfekter Wettkampftag für dich aus, wo du sagst so, heute, da kann es was werden?
Also ich habe schon so meine Wettkampfroutinen, wie so die letzten Stunden vorm Rennen ablaufen. Das ist relativ gleich immer. Aber ich glaube, was einen perfekten Wettkampftag von einem nicht ganz so guten unterscheidet, ist auch die mentale Einstellung. Dass man einfach das Selbstvertrauen hat, dass man sich auf das Rennen freut, ist für mich immer ganz wichtig. Also, dass man momentan einfach extrem Spaß hat an dem, was man macht. Dann ist die Stimmung meistens gut, die Laune ist gut. Und dann kommt man in diesen bekannten Flow und dann läuft es meistens auch gut.
Aber bist du ein schön Wetterbiathlet oder ist das egal? Was sind so die Voraussetzungen, die du brauchst, um gut zu sein?
Ich würd lügen, wenn ich jetzt sage, ich laufe gern bei Regen und 1 Grad plus. Ich glaube, das macht wenigen Leuten Spaß. Aber ich würde sagen, ich bin auch einer, der sich ganz gut auf schlechte Verhältnisse einstellen kann. Also ich denke mir dann immer, es geht allen genau gleich, wenn die Bedingungen auf der Strecke tief sind oder wenn es eben, wie gesagt, regnet oder extrem schneit oder sehr langsame Gleitverhältnisse sind. Und ich glaube, dass ich mich da immer noch ganz gut drauf einstellen kann. Aber natürlich macht es mehr Spaß, wenn die Sonne scheint und ja, wenn einfach gutes Wetter, gute Stimmung ist.
Wie ist das denn bei den Trainingseinheiten? Gibt es da welche, die du besonders magst und welche, die du so gar nicht magst, um es mal positiv zu sagen?
Ja, das gibt es schon. Ich glaube, früher war ich eher so ein Genießer. Da habe ich mich einfach extrem gefreut, wenn wir schöne Wanderungen gemacht haben, schöne Läufe in der Natur oder coole Radrunden, wo man einfach so ein bisschen ja, die Umgebung, die Natur genießen kann. Mittlerweile würde ich sogar sagen, habe ich mehr Spaß an den Einheiten, die vielleicht etwas härter sind, also Intervalleinheiten zum Beispiel, weil ich weiß, das sind halt die Sachen, die einen wirklich weiterbringen. Also ich habe jetzt eher Spaß an qualitativem Training. Und da gibt es so ein paar Kerneinheiten, was könnte man vielleicht sagen, dass das so meine Lieblingseinheiten sind. Das sind im Endeffekt im Sommer auf Skirollern, im Winter auf Ski, einfach Intervalleinheiten, so 5x10 Minuten, 4x15 Minuten oder sowas, wo man einfach dann insgesamt auf eine Stunde Intervallzeit kommt. Das mag ich total gerne und dabei eben qualitative Schießen hat. Ich würde sagen, das ist so meine Lieblingseinheit.
Ja, und dass du dich auf Skirollern wohlfühlst, zeigt ja auch der Sommerbiathlon, da bist du Weltmeister geworden. Wo liegen da die Unterschiede? Also kann man sagen, das ist 1:1 wie auf dem Schnee? Straße wie Schnee?
Es ist schon sehr ähnlich, aber am Ende dann irgendwie doch relativ unterschiedlich. Also Skiroller ist immer gleich. Du hast eben diesen harten Asphalt, kannst den Roller eigentlich setzen, wie du willst. Der wird immer nach vorne rollen. Und auf Ski muss man deutlich gefühlvoller sein manchmal. Also gerade bei schwierigen Verhältnissen muss man eben, glaube ich, noch eine bessere Balance haben, die richtige Spur finden. Die Körperposition ist einfach nochmal entscheidender, wie man auf dem Ski steht, damit er auch ordentlich gleitet, weil er eben auf der Kante zum Beispiel schlechter rutscht als auf der Fläche. Und das sind so Sachen, das sind so Feinheiten, die sind auf dem Roller einfach egal. da zählt die pure Gewalt quasi, die pure Kraft, die man irgendwie auf die Straße bringt. Und auf Ski ist dann so ein bisschen mehr Feingefühl gefragt, würde ich sagen.
Aber lustigerweise, wir hatten letztens Josie Hoffmann bei uns hier im Podcast. Die ist Eisschnellläuferin und die macht auch Inline-Speedskating auf der Straße. Und die hat genau das Gleiche gesagt. Also, dass du mit Rollern ja nicht so korrekt den Schuh setzen musst, aber wie auf Eis. Also, wenn du da dich vertrittst, dann bist du halt eben einfach weg. Und wenn du da mit 60, 70 km/h um die Ecke donnerst, dann tut das echt weh, gerade bei den Eisschnellläufern. Also, ich habe ihr dann auch ganz provokant die Frage gestellt, also was ist schlimmer, auf Asphalt zu stürzen oder auf Schnee? Also bei dir, also bei ihr Eis und bei dir Schnee. Bist du mal gestürzt mit deinen Skirollern auf Asphalt?
Ja, sicherlich, aber das ist schon eine Weile her. Also das passiert zum Glück relativ selten. Ich glaube, man kann sagen, dass es auf Asphalt deutlich schlimmer ist, weil man eigentlich immer irgendwo offene Schürfwunden hat, das ist ja klar. Und auf Schnee polstert es dann eben doch mal ganz gut. Aber mein schlimmster Sturz war tatsächlich im Winter auf Schnee. Also ich bin in Oslo bin ich mal von der Strecke abgekommen im Training und bin mit dem Kopf auf dem Felsen gelandet und war dann auch erstmal bewusstlos. So schlimmen Sturz hatte ich auf Skiroller Gott sei Dank noch nicht.
Aber ist das so eine Stelle, an der du immer wieder vorbeikommst und weißt, okay, da war so der schlimmste Sturz meiner Karriere? Oder vergisst man das irgendwann?
Nee, den Sturz werde ich, glaube ich, nicht vergessen. Aber bis jetzt war es immer so, wenn ich da vorbeigelaufen bin, dachte ich mir, wie kann man hier eigentlich stürzen? Also, weil es einfach so eine Stelle ist, die eigentlich gar nicht so dramatisch ist oder so gefährlich ist. Und mich hat es da von der Strecke gewickelt. Da frage ich mich jedes Mal, was ich da eigentlich gemacht habe.
Konzentration von Anfang bis Ende, würde dann der Trainer wahrscheinlich sagen. Ne? Konzentration. Jetzt ist nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele. Jetzt hast du gesagt, okay, je nachdem, wie es läuft, eventuell wirst du danach die Karriere beenden, aber auch nicht. Wir würden dir natürlich wünschen, dass du es nicht tust. Wir würden dich gerne weiterhin im Weltcup-Zirkus sehen. Aber was könnte so dein nächster Schritt sein? Also hast du schon einen Plan für die Karriere nach der Karriere? Oder ist es noch mal gucken?
Nee, also definitiv habe ich einen Plan. Ich bin quasi mit meiner Frau jetzt schon so ein bisschen in die Selbstständigkeit gestartet. Wir haben ein Haus gekauft in Oberhof und wollen daraus ein Athletenhaus machen, wo wir dann die Möglichkeit haben, zu Wettkämpfen oder Trainingslagern Sportteams bei uns zu Gast zu haben. Da sind wir gerade voll im Umbau und da hatte ich auch sehr, sehr viel Spaß dran oder habe ich immer noch, freue ich mich auch jetzt schon drauf, im April da wieder mit anzupacken, da einfach im Umbau wieder mitzuwerkeln. Und ich hatte schon immer so die, extrem viel Spaß an handwerklichen Dingen und ich glaube, mit dem Projekt unseres Gästehauses und den damit verbundenen Umbau hat sich jetzt die Vorstellung von einer Karriere im Handwerk auf jeden Fall nochmal gefestigt. Und in welches Gewerk ich dann gehen möchte, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall im Handwerk landen.
Aber dieses Haus ist natürlich komplett dein Ding, ne? Weil jede Gruppe, die dann hinreist, weiß ganz genau, okay, du bist Biathlet, sie ist Langläuferin. Also die wissen ganz genau, wovon sie reden. Geht ihr schon los und verteilt quasi so Visitenkarten oder? Übrigens, wenn ihr mal in einem Jahr ein Haus braucht, vorbereitet.
Das haben wir absichtlich noch nicht gemacht, weil wir dachten, wir wollen jetzt noch nichts anbieten, was noch nicht fertig ist. Aber ich war extrem überrascht, wie schnell sich das dann rumgesprochen hat. Also ich habe schon von vielen auch jetzt hier im Biathlon-Weltcup-Zirkus Anfragen bekommen und muss dann immer sagen, ja, wir sind leider noch nicht fertig und es dauert noch ein bisschen. Aber es macht auf jeden Fall jetzt schon viel Spaß. Wir hatten schon hier und da ein paar befreundete Sportler zu Gast und da freue ich mich jetzt schon drauf, auch nach der Karriere einfach so diesen Kontakt zu halten zum Sport. Egal, ob das dann Sportler sind, mit denen ich selber vielleicht noch sogar Wettkämpfe bestritten habe oder dann später eben Athleten, die ich eigentlich gar nicht kenne, aber man merkt einfach immer, finde ich, dass man so auf einer Wellenlänge ist als Sportler untereinander. Und da freue ich mich einfach extrem drauf, wenn wir da später Gastgeber sein können für Sportteams, die dann dort Trainingslager oder eben Wettkämpfe machen können.
Und vielleicht zukünftige Trainer, dann kommen die Bö-Brüder vielleicht vorbei. Man weiß es nicht.
Wer weiß, ja, wer weiß.
Und du hast ja jetzt hier im Podcast auch ein bisschen Werbung gemacht. Also jetzt hat sich erst recht rumgesprochen,
genau,
dass sie das anbietet. Noch eine Frage zum Schluss. Wenn du einen jungen Nachwuchssportler vor dir hast, welchen Rat würdest du ihm geben aus deinem Erfahrungsschatz für die Zukunft?
Der Nachwuchssportler ist auch Biathlet, oder?
Bestenfalls, ja.
Okay. Dann ist, glaube ich, mein Rat, dass man auf jeden Fall immer Spaß haben muss an dem, was man tut, sonst wird man nicht erfolgreich sein. Und dass man gerade beim Schießen gelassen sein muss, dass man nie zu emotional wird oder zu frustriert, weil den Fehler habe ich ganz, ganz oft gemacht und das bringt einen überhaupt nicht weiter.
Und man kann auch mal in den Wald gehen und dann laut schreien, um die Emotionen loszuwerden und mal ein Tränchen überdrücken, ist alles in Ordnung.
Genau
so. Das kann man so sagen. So, jetzt habe ich noch eine kleine Bitte zum Schluss, dann haben wir es aber wirklich geschafft. Wir wollen ja am Ende der Saison so eine kleine Musik-Songliste, Playlist erstellen mit den Lieblingssongs unserer Wintersport-Superstars, die hier im Podcast zugegen waren und ein Interview gegeben haben. Und jetzt wollte ich dich fragen, was ist so momentan dein Lieblingssong, den du gerne auf diese Playlist draufpacken würdest?
Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, erinnere mich. Ich weiß es gerade den Interpreten leider nicht, aber ich glaube, das findet man.
Erinnere mich.
Ja.
Okay.
Das ist auf jeden Fall ein Gute-Laune-Lied, ein Party-Song. Den haben wir oft vor dem Rennen gehört, wenn wir uns fertig gemacht haben. Das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingslieder.
Okay, ich habe das jetzt Zwei Engel und Charlie. Kann
genau,
das sein?
Genau. Ja, das ja, ist genau das.
Okay, ja, wunderbar. Vielen Dank, Google.
Ja.
Schreibe ich auf. So, kommt mit auf die Playlist und ich kann dir jetzt schon mal verraten, das ist wirklich alles mit dabei. Alles.
Pop, das glaub
Schlager,
ich, das glaub
Metal,
ich. Ja.
Großartig. Philipp Horn, vielen, vielen Dank für das großartige Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die kommenden Rennen und natürlich auch für einen erfolgreichen Karriereschritt bis hin zu den Olympischen Spielen 2026 in Continental Pezzo Mailand.
Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, und das war's dann auch mit dem Sportschau-Wintersport-Podcast für heute. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.